ausrichtet, das, zu dem du es benutzen möchtest. Und wir bitten dich, dass du das heute Morgen wieder ganz neu tust, in einer ganz neuen Frische, in einer ganz neuen Freude auch für unser Leben. Amen. Gut, ihr dürft mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Lukas 11, Vers 27. Ich habe heute leider keine Folie dabei, aber ihr habt ja alle eine Bibel dabei. Und die, die keine dabei haben, die haben sie in ihrem iPad oder iPod oder was auch immer. Und der Rest hat es im Kopf, hoffentlich. Ja. Gut, ich möchte euch vorlesen Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11, die Verse 27 bis 32. Lukas Kapitel 11, 27 bis 32. Es geschah aber, als er dies gesagt hatte, und da knüpfen wir gerade an letzte Woche, ja, letzte Woche war der Jürgen Kuberski hier, er hat euch einiges erzählt von Dämonen, von negativen Kräften, was das auch mit uns zu tun haben kann und dass Jesus den Sieg darüber hat, das war dieser Text vorher. Und dann heißt es jetzt hier weiter, da erhob sich eine Frau aus der Volksmenge, sie erhob ihre Stimme und sprach zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, gewiss, aber glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Als aber die Volksmenge sich herzudrängte, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Und eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Eigentlich schon wieder ein ganz schöner Hammertext hier, wo man richtig die Keule schwingen kann, ja. Aber ein Text, der es mir echt angetan hat, wo ich, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, einige Dinge erlebt habe. Und ich möchte es auch in eine Parallele ziehen, so ein paar Sachen auch noch sagen zu unserer Zeit, die wir jetzt in Jordanien waren, weil zu mir hat es gesprochen, das passt für mich so richtig zusammen. Auch zu dem, was ich in Jordanien weitergegeben habe, den Geschwistern, was Gott mir da aufs Herz gelegt hat. Schauen wir uns erst nochmal hier diesen Text an. Also es heißt da am Anfang, während Jesus da fertig war mit seiner Rede, kommt da diese Frau und voller Euphorie, ja, die ist ja ziemlich direkt da, ja, platzt da rein. Es wäre so, wenn hier mitten im Gottesdienst so einer aufstehen würde, ja, und würde das hier von sich geben. Glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast, ja. So, das ist wahrscheinlich auch nicht gerade Etikette, was sie hier macht, ja. Ich weiß nicht, ob das so üblich war damals, dass man sowas sagt. Und Jesus kontert darauf hin. Natürlich war er froh über seine Mutter, ja, und er konnte eigentlich Amen dazu sagen, ja. Aber Jesus sagt, im Grunde genommen sagt er, ja, es stimmt, aber ich sage euch mal, wer wirklich sich glückselig schätzen kann, wer wirklich begeistert sein kann, da sagt er, glückselig oder voller Segen oder voller Begeisterung, voller Freude können die Leute sein, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und diese Aussage ist eigentlich die Schlüsselaussage in diesem Text hier drin. Als ich gebeten wurde von Khalil, da war er noch hier gewesen, er wusste ja, dass Martin und ich nach Jordanien kommen wollten und einfach mal nochmal auch ein paar Leute kennenlernen, mit auf der Konferenz dabei sein wollten, hat er mich dann gerade gefragt, ob ich dreimal predigen kann. Ja, was heißt gefragt? Er hat gesagt, du wirst dreimal predigen. Da muss man sich auf alles einstellen, ja. Am besten hat man, Martin hat auch schon noch eine eingepackt, ja. Also es kann durchaus mal sein, dass jemand sagt, okay, Bruder Martin ist jetzt hier, er wird uns jetzt im Wort dienen, ja. Und ich habe mich dann echt gefragt, was kann ich den Leuten weitergeben? Ich meine, ich wusste, da werden Leiter und Pastoren zusammenkommen, aus den unterschiedlichsten Ländern. Also da waren Leute aus Syrien, aus dem Libanon, aus Nordisrael, aus dem Jemen und aus Jordanien. Ja? Und ich weiß, dass diese Leute keine leichte Aufgabe haben. Und dass sie teilweise wirklich unter Repressalien, unter Verfolgung, alles Mögliche stehen. Und dass sie wirklich mit dem Herrn unterwegs sind. Und jetzt komme ich hier aus Deutschland und ich habe mir gesagt, was soll ich denen weitergeben? Und dann fiel mir ein, dass das, als Khalil hier war, hat er uns von Schlüsseln erzählt. Er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir Schlüsseln benutzen, die Gott uns gegeben hat, als Gemeinde. Und Gott hat ihnen zum Beispiel einen Schlüssel gegeben, das ist Fasten und Gebet. Echt ein Thema, ganz ehrlich, im Thema Fasten bin ich echt noch ein Waisenknabe. Das hängt auch mit gewissen Erfahrungen aus der Vergangenheit zusammen. Aber ich merke, da will Gott auch hier zu uns was sagen. Ja? Khalil hat uns auch im Mitarbeitertag einiges gesagt. Und ich möchte euch echt sagen, wir werden dieser Spur nachgehen. Fasten und Gebet. Weil wir haben einige Dinge zu lösen. Und wir wollen uns zeigen lassen, was Gott davor hat. Und ich habe mich dann gefragt, Schlüssel. Gibt es einen Schlüssel, den Gott uns als City Chapel gegeben hat? Irgendwas, was ich diesen Leuten weitergeben kann? Und dann war es so echt, als würde Gott zu mir reden. Ja, ihr habt einen Schlüssel. Schaut mal, und das ist genau dieser Vers, den wir hier in unserem Text hier haben. Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das ist einer unserer Schlüssel, eigentlich ist es so ein wesentlicher Schlüssel, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, die Bibel, das Wort Gottes. Schon, ich werde gleich mal kurz nochmal einen Rückblick halten zu dem, was wir ganz am Anfang erlebt haben, aber als Gemeinde, als City Chapel sind wir mittlerweile ein bisschen auch dafür bekannt, dass uns die Bibel am Herzen liegt, dass wir durch die Bibel lehren, dass wir Vers für Vers lehren und dass uns das echt am Herzen liegt. Und wir möchten wirklich das proklamieren, ja, dass die Bibel ein fester Teil ist von unseren Gottesdiensten, von unserem Leben, von unseren Hauskreisen, von dem, was wir tun. Auch im Bereich der Seelsorge. Ja, auch ich weiß, unserem Seelsorgeteam ist das auch total wichtig, einfach nicht in erster Linie Hilfe zu bekommen von irgendwelchen Dingen, die man halt eben auch hört, sondern wirklich auch zu hören, was hat Gott uns zu sagen? Was hat er uns bereits gesagt? Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Die Frage ist natürlich, okay, kennen die da unten den Schlüssel nicht? Ja? Muss ich jetzt kommen und ihnen sagen, hey, ich habe einen Schlüssel für euch. Es gibt das Wort Gottes. Ja? Wäre auch ein bisschen blöd. Denn es ist tatsächlich so, dass sie das Wort Gottes lieben und damit echt unterwegs sind. Also das, wenn du zum Beispiel Pastor Khalil hörst, er liest im Jahr, in einem Jahr, viermal die Bibel durch. Komplett. Ich dachte, mit einmal im Jahr bin ich eigentlich ganz gut so im Schnitt, ja. Aber viermal im Jahr, ja. Ich weiß nicht, wann der Mann das macht. Martin und ich haben uns auch gefragt, ja. Der ist irgendwie immer auf Achse. Aber diese Bibel ist voll gekritzelt mit Notizen unterstrichen, vorwärts und rückwärts, ja. Und alle vier Jahre braucht er eine neue Bibel, weil die zerlesen ist. Ja? Aber wisst ihr was? Ich hatte den Eindruck von Gott gehabt, ich sollte ihnen diesen Schlüssel sagen und das als prophetische Botschaft weitergeben. Warum prophetische Botschaft? Das möchte ich euch auch gleich weitergeben. Ich habe ihnen was erzählt aus dem 2. Timotheus ihnen was vorgelesen. Und nicht, dass ihr denkt, Roland hat es sich heute ganz einfach gemacht. Er sagt jetzt einfach, was er denen gepredigt hat da unten, deswegen musste er keine Predigt vorbereiten. Ja? Das ist nicht der Fall. Aber mir ist das wichtig, weil das passt so gut hier in den Text rein. Schlag mal den 2. Timotheusbrief auf, Kapitel 3. Und in diesem Brief packt Paulus kein Blatt vor den Mund. Warum? Weil Paulus wusste, wir haben eben von einem Todesfall gesprochen, Paulus wusste, dass er nicht mehr lange hat zu leben. Und Paulus wusste, er schreibt da, meine Zeit des Abscheidens kommt und ich weiß, es ist nicht mehr lange. Und das sind sozusagen die letzten Worte, die Paulus seinem Mentee, seinem Timotheus weitergibt. Und er ermutigt in diesem Brief immer wieder zum Durchhalten. Er warnt in diesem Brief vor Irrlehren und humanistischen Religiositäten. Ja? Und er redet unverblümt von dem echten Wesen unserer Zeit. Ich sage bewusst unserer Zeit, denn auch diese Aussagen sind absolut prophetisch. Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 steht Folgendes. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Viele von uns können das Gleiche sagen. Ich weiß, dass viele von euch aufgewachsen sind in frommen Familien, in pietistischen Familien, wo das Wort Gottes wichtig war, wo das Wort Gottes eine gewisse Priorität hatte. Und Paulus ermutigt hier Timotheus und sagt, auch Timotheus kam aus einem religiösen Umfeld. Seine Bekehrung lag zwar nicht so weit zurück, aber er war auch sehr religiös aufgewachsen, immer mit diesen alten Schriften. Und Paulus sagt ihm, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, was du gehört hast. Nun, nicht alle von euch sind so aufgewachsen. Und in Jordan ist das genauso. Die wenigsten haben eine lange christliche Tradition, sondern viele haben sich eigentlich noch vor gar nicht langer Zeit an ihr Leben Jesus anvertraut. Ihnen ist das der Wert dieses Buches aufgegangen. Ja? Aber das ist wichtig, das zu sehen. Für uns und überhaupt für uns als Gemeinde, natürlich auch für diese Gemeinde in Jordanien. Ich habe eben gesagt, den Leuten ist das Wort Gottes wichtig. Wir hatten eine Anbetungszeit am Sonntag miterlebt, die ging um die 40 Minuten. Und in dieser Zeit haben sie sage und schreibe 3 Lieder gesungen. Und zwischendurch immer wieder Wort Gottes gelesen. Ja? Zwischendurch lag man auch mal auf den Knien und hat zu Gott gebetet. Es war einfach umwerfend gewesen. Aber wenn ich sage, Gott hat mir da eine prophetische Botschaft gegeben, dann hatte diese prophetische Botschaft 2 Punkte. Der erste Punkt war der gewesen, das ist das, was Jesus uns auch sagt, uns als Gemeinde, haltet fest. Ja? Halt das fest. Du aber bleibe in dem, was du von Kind auf gehört hast. Und der prophetische Aspekt, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, das war, Achtung, es bleibt nicht so. Es wird sich was ändern. Ich habe einfach diesen ganz starken Eindruck, dass im Moment ist das wie so eine erste Liebe, die man da erleben kann. Ja? Eine erste Liebe zu Jesus, zu seinem Wort, fürs Gebet, für den Heiligen Geist, alle diese Dinge, die uns wichtig sind. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, mit diesen Partnerschaften, die Christen dort unten auch haben, aus allen Herren Ländern, mit uns Europäern und mit Amerikanern, kommt gleichzeitig wie so ein Virus mit in diese Länder hinein. Und ja, es kommt ja vieles Gutes. Es kommen viele gute Strategien, viele. Wir haben zum Beispiel einen EE-Kurs dort unten gemacht und dann ist zum Beispiel auch Willow Creek sehr stark vertreten und verschiedene Sachen, Organisationen kommen da unten rein. Aber ich habe so den Eindruck, das haben wir auch schon mal erlebt, wir haben auch schon verschiedene Leitungskurse und so weiter gemacht, aber wir haben immer wieder gemerkt, wir müssen prüfen. Nicht alles ist gut, was an neuen Konzepten kommt, an neuen Dingen kommt. Nämlich mit dieser ganzen Geschichte kommen 2 Dinge. Zum einen die Verkomplizierung des Evangeliums. Da sind wir Meister drin. Ja? Und zum anderen die Vernachlässigung von Gottes Wort. Die 2 Dinge, die sind auf dem Weg. Warum? Warum weiß ich das? Weil wir ständig davon umgeben sind. Eine Predigt muss kompliziert sein, ja? Oder der Glaube muss kompliziert sein. Das zeigen Tausende von Büchern und alles Mögliche. Ja? So einfach glauben, und so einfach geht das gar nicht. Sondern da müssen noch Dinge mit dazu. Mein Bücherregal steht auch voll mit Büchern, mit guten Büchern, ja? Aber manches könnte man vielleicht noch ein bisschen einfacher schreiben. Spurgeon hat mal gesagt, ich sehe am liebsten alle christlichen Bücher, die jemals geschrieben wurden, alle Kommentare, ich übertrage das jetzt mal, alle CDs, christlichen CDs und Apps, ja, und alles Mögliche, was es so gibt, aufgetürmt auf einen großen Haufen und brennen wie Sodom von jeher, so hat er sich ausgedrückt, ja, wenn euch das abhält vom Lesen in Gottes Wort. Das waren die Worte Spurgeons. Ja? Und was Martin und ich festgestellt haben, unten ist eine Simplizität des christlichen Glaubens, wie man ihn lebt. Nicht dumm oder naiv, aber eine einfache Abhängigkeit von Jesus, von seinem Wort. Aber es kommt so wie so eine Welle rein, wie so eine Welle rein an Leuten, die sagen, oh, ihr macht das gut, aber ihr könnt es noch besser machen. Wir bringen euch mal neue Konzepte, neue Ideen bei. Ist alles nicht verkehrt, aber damit kommt die Verkomplizierung des Wortes Gottes mit, ja, und gleichzeitig eine Vernachlässigung. Also das dazu, ja, da hört es jetzt auch gerade schon auf, wo ich die Botschaft zitiere, aus, die ich letzte Woche gebracht habe. Und ey, die Reaktionen waren wirklich stark. Die Leute haben wirklich gesagt, wir wollen uns das zu Herzen nehmen. Und ich habe ihnen gesagt, als eine Anwendung von dem Ganzen, ihr kennt diese Gemeinde von Beröa, ja? Da heißt es in der Apostelgeschichte, Paulus ist überall hingegangen, hat das Evangelium weitergegeben und da gab es Christen in Beröa, die von denen hieß es, ich finde es jetzt gerade nicht, ich glaube Apostelgeschichte 17, von denen hieß es, sie waren edler als die anderen, denn sie prüften alles an der Schrift, ob das richtig ist, was Paulus ihnen erzählte. Ja? Und ich habe ihnen gesagt, das ist das, was ihr machen müsst. Das ist so wichtig. Und das ist mir auch wichtig für unsere Partnerschaft, die wir mit unserer Gemeinde in Amman haben. Ich freue mich, wir werden gesegnet und wir dürfen sie segnen. Ja? Aber ich wünsche mir, dass wenn wir eines Tages kommen mit irgendwelchen schlauen Ideen und sie sagen, Moment mal, was ihr hier bringt, das können wir so nicht sehen mit dem, was hier steht. Ja? Dass sie uns das sagen und uns daran erinnern. So, und jetzt möchte ich euch aus dem 2. Timotheus noch ein paar Verse lesen. Wie gesagt, das hängt alles hier mit unserem Schlüsselaussage zusammen. Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Paulus schreibt dem Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 folgendes. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tode richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Und dann sagt er dem Timotheus, predige das Wort. Predige das Wort. Das ist das Wichtigste. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Mit anderen Worten, sei entschlossen, bleib dran, halt daran fest. Kennt ihr diese Werbung? Don't be a maybe. Ja? Manchmal ist es ganz gut, wenn so Werbeslogans kommen, die wir immer wieder hören. Meine Osterbotschaft wird das Thema haben. Don't be a maybe. Be, und dann kommt die Antwort, ja. Wir müssen keine Zigarettenfirma sein, ja, oder sonst irgendwas, aber dieser Slogan ist wichtig. Der ist so wichtig für uns. Hey, wir sind immer noch eine junge Generation. Unser Schwerpunkt aller liegt so zwischen 20 und 40 so irgendwo. Ich bin schon jenseits. Ich bin übrigens keine 48, ich habe eben gesagt 48, ich bin 47. Das ist, wenn man so alt ist, ist jedes Jahr wichtig, ja. Aber um nun zu sagen, Paulus sagt dem jungen Timotheus, sei entschlossen, halt das fest, ja, halt das fest, lass dich nicht von irgendetwas anderem anstacheln oder überzeugen, ja. Wie erinnert euch an das Zitat von Spurgeon? Das ist sowas von wichtig. Denn dann schreibt er weiter an den Timotheus. Er sagt im Vers 3, denn es ist eine Zeit, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und das ist heute. Wir haben mal eine Zeit lang über Mainstream-Christsein gesprochen. Stylish, ja. Das muss gut sein, das muss irgendwie passen. Das ist auch alles in Ordnung, wenn wir nicht eine Form haben, wo kein Mensch von heute mehr reinkommt. Es gab mal eine Zeit, da hat man den Eindruck gehabt, Mensch, ey, Gottesdienste, ich bin noch so aufgewachsen, ja, das ist so weltfremd, da kommt kein Mensch mit. Und es ist gut, dass wir uns heute versuchen, auch da anzupassen, aber aufpassen, wenn wir am Inhalt Abstriche machen, ja. Mainstream-Christen, Vers 4, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Und das ist so wichtig deshalb, dass wir diese Dinge prüfen. Ey, ich habe neulich einen Katalog bekommen mit den neuesten christlichen Büchern und Zeugs. Das ist sicherlich, da gibt es bestimmt viele, viele gute Sachen. Aber ich habe so plötzlich gedacht, es ist so schwer heutzutage zu prüfen, was ist gut, was ist richtig. Es gibt eine Bewegung heutzutage, eine christliche Bewegung. Wisst ihr, was ihr Slogan ist? Ihr habt die Antwort, wir haben die Fragen. Ja? Das ist eine Bewegung, die ist sehr stark in Amerika. Ihr habt die Antworten, wir haben die Fragen. Mit anderen Worten, das, was du an meinst zu haben an Sicherheiten, das wird vielleicht noch in Frage gestellt, dass nachher gar nichts mehr übrig bleibt. Ich möchte euch ermutigen. Wir finden Antwort in der Bibel. Das ist für den einen oder anderen vielleicht naiv. Vielleicht gibt es sogar Leute, die sagen, das ist fundamentalistisch. Das ist nicht fundamentalistisch. Wenigstens in dem Sinn, was Leute meinen, was sie unter Fundamentalismus verstehen. Weil wir wissen, dass je enger ich mit diesem Buch zusammenlebe, umso weiter werde ich innerlich. Umso weiter werde ich innerlich, ja. Ich bekomme eine Liebe für die Menschen. Hey, meint ihr, wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe euch das schon mal hier gesagt, noch vor einem Jahr hatte ich eine völlig andere Sicht und Beziehung zu Menschen im Mittleren Osten. Und ich musste echt Buße darüber tun, was ich über die islamische Welt gedacht habe. Und wenn ich islamische Welt gedacht habe, dann habe ich immer an Böses gedacht. Ja, da ist die heilige Nation Israel und drumherum, da ist nur Böses. Die Achse des Bösen, ja. Und ich musste Buße darüber tun. Warum? Weil Gott mir das gezeigt hat in seinem Wort. Dieses Buch ist jenseits von dem, was Menschen sagen als, boah, ey, wer sich an das Buch hält, der wird extrem, fanatisch, voller Hass. Nein, voller Liebe. Voller Liebe. Gott hat mir eine neue Liebe gegeben für diese Menschen. Ich sage nicht mehr die islamische Welt. Ich sage, das sind Menschen. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Juden, von einem messianischen Juden, ein Christ, der genau das Gleiche gesagt hat. Er ist ein sehr bekannter Redner in Amerika. Er war sogar Berater von Bill Clinton gewesen. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ich rede nicht mehr von denen und denen, sondern er sagte, es gibt Menschen, die wo wir die Aufgabe haben, ihnen die Liebe Gottes nahezubringen. Und das sind Menschen. Und mir ist das Herz aufgegangen in diesem Ganzen. Und das kommt nicht durch irgendwelche fundamentalistischen Überzeugungen, sondern durch die Liebe, die ich zum Wort Gottes habe. Und das ist so schön zu sehen. Dort unten sind Menschen, die haben genau die gleiche Liebe zum Wort Gottes. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Und das ist gut. Und im Vers 5 heißt es dann, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Nüchtern heißt nicht trocken, ja, nüchtern. So, und jetzt setzen wir uns ganz steif dahin und sprechen die Sprache Kanaans oder so. Sondern nüchtern heißt einfach, ja, schau der Realität doch mal in die Augen. Überprüf diese Dinge und sei auch bereit zum Leid. Sei bereit. Mir ist die Sandra ein großes Vorbild, wie sie dieses Leid trägt. Und ich weiß nicht, ich frage mich, wie würde ich mit so einer Situation umgehen? Aber das hängt einfach auch mit einer Beziehung zusammen, die man zu Jesus hat. Und das ist einfach wichtig. Sind wir doch bereit, unser Leben mit Jesus zu leben, jetzt in einer Zeit, wo es uns gut geht, dass wir bereit sind, dann auch, wenn böse Zeiten kommen, damit umzugehen. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage das Leid, tue das Werk eines Evangelisten. Ich habe euch gesagt, wir hatten letzte Woche ca. 60 Leute ausgebildet in Evangelisation. Ich sag mal wir, ja, das ist jetzt also großzügig. Ich habe eigentlich wenig dazu beigetragen. Das hat eigentlich alles die Gemeinde selbst gemacht. Aber einfach die Gespräche mit diesen Leuten, mit diesen Leitern, mit diesen Pastoren zu hören, dass sie wirklich Liebe haben für ihr Volk, für ihre Nation. Wisst ihr, wie wir manchmal drauf sind? Ja, wir hören Nachrichten von Syrien und wir tun da mal eben alles so über den Tisch fegen. Ja, bilden uns unser Urteil. Und jetzt redest du mit Menschen, die in diesem Land leben, die ihr Land, die ihre Nation lieben, die Menschen lieben, die darin sind. die fast Tränen in den Augen haben, wenn sie über ihre Nation reden, wenn sie über diese ganze Situation reden. Und du merkst, diese Leute haben, die sehen Menschen dahinter, die lieben ihr Volk. Und die kommen daher, um das Werk eines Evangelisten zu tun, um ihren Mitmenschen, egal welcher Herkunft sie sind, von der guten Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und das hat mich einfach herausgefordert und mir gesagt, wir sollten das Gleiche tun. Und jetzt schauen wir noch mal kurz zurück zu unserem Text. Im Lukas Kapitel 11. Wir haben eben das schon gelesen, ja. Jesus erzählt oder sagt hier, bezeichnet hier die Juden, die eigentlich die Guten sind, als böses Geschlecht, also die Leute, die hier um ihn rum waren. Und dann kommt er mit der Königin des Südens und mit den Leuten aus Ninive, und dass die am Tag des Gerichts kommen werden und ihr Urteil sprechen werden über die sogenannten Guten. Der Ist-Zustand, denke ich, ist folgender. Hier sind die Juden, das waren die Frommen der damaligen Zeit. Im übertragenen Sinne sind wir das. Wir sind die Leute, die Jesus haben. Wir sind die Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Wir sind die Menschen, die aus dem Land der Reformation kommen, ja, wo ein Luther aufgestanden ist für das Wort Gottes. Und wir werden auch so geachtet und angesehen. Wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, da fällt den Leuten gerade Luther ein. Ja, Gott sei Dank. Ja, es gibt auch andere Leute, die einem einfallen können, aber wir sind froh, wenn sie Luther in Erinnerung haben, ja. Ich würde mal sagen, übertragen sind das die Menschen des christlichen Abendlandes, ja, des Westens, Europa und Amerika. Aber der Punkt ist doch, wir entfernen uns weitestgehend vom Wort Gottes, von der Simplizität des Glaubens. Wir entfernen uns mehr und mehr mit Slogans, die sagen, wir haben die Fragen, ihr habt die Antworten. Wir entfernen uns mehr von dem, weil wir sagen, wir können das ja gar nicht mehr sagen, weil wir wollen hier nicht in die Ecke von irgendwelchen Extremen gesetzt werden. Und somit ist es halt eben, dass wir auch unseren Glauben oft nicht füllen mit dem Hören und dem Umsetzen, wie Jesus sagt, selig sind die, das Wort Gottes hören und es umsetzen, sondern ich tue mich da wirklich selbst mit reinstellen. Wir suchen mehr. Wir suchen Erfahrungen im Glauben. Wir suchen gefühlsmäßig positive Sachen. Wir suchen uns Gemeinden aus, wo es uns gefällt, wo es uns wohlig rum ist, ja? Wo der richtige Beat da ist. Und wenn der fehlt, dann gibt es vielleicht irgend noch was anderes für uns, wo ich bequem sitzen kann. Ich meine, da haben wir ja schon Bonus, ja, hier. Aber was füllt unser Leben aus? Was macht das? Was ist das letztendlich? Und Jesus sagt, und diese Leute kommen noch und sagen, okay, Jesus, wir wollen ein Zeichen von dir haben. In Matthäus steht die Parallele nochmal darum und aus diesem Text, und das lesen wir im Matthäus. Die wollten tatsächlich was Sichtbares haben, ja? Okay, Jesus, dann mach doch nochmal das Wunder mit der Speisung der 5000, ja? Also wir haben jetzt gerade mal Hunger. Ernähr uns doch eben nochmal. Und lass mal Feuer vom Himmel fallen, ja. Das wäre doch auch mal so richtig, so aus dieser Position heraus, ja. Solche Dinge gab es halt. Oder es gibt mal noch mehr Heilung. Wir wollen uns richtig wohlfühlen. Und Jesus wird dann richtig knallhart. Und Jesus sagt, ich gebe euch kein Zeichen. Ein böses Geschlecht fordert Zeichen. Euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden, als wie das Zeichen Jonas. Denn wie Jona die Niniviten, Vers 30, ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Ich gebe euch kein Zeichen. Ihr habt nur ein einziges Zeichen, sagt Jesus, das reicht euch. Und das ist das Zeichen von mir, von Jesus. Ja? Matthäus 12 ergänzt da noch sehr gut. In Matthäus 12, Vers 40 heißt es nämlich dann, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus reduziert mal wieder alles. Er reduziert wieder alles. Ja, das, was sie sich so ausgemalt haben, auf einen Punkt. Er sagt, ihr braucht nur ein Zeichen und dieses Zeichen werdet ihr in Kürze erleben. Wir sind 4 Tage, 5 Tage vor Karfreitag. Karfreitag, da denken wir nach über das Zeichen. Eigentlich sollten wir jeden Tag darüber nachdenken. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, das ist das einzige Zeichen, was es eigentlich braucht für uns Christen. Ich sehne mich oft auch nach irgendwie, Gott, tu mir doch nur mal was Gutes, ja? Ich fühle mich so schlecht. Ich bin ein Mensch, ich muss das bekennen. Sehr häufig ist das so. Und dann ist es so, als würde ich die Stimme Gottes hören und sagen, ich habe dir ein Zeichen gegeben. Das Zeichen am Kreuz. Meine ganze Liebe habe ich da reingehängt. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Jesus hat da geblutet, hat da geschrien. Eigentlich müssten wir jederzeit, wenn diese Gedanken in unser Kopf reinkommen, müssten wir jederzeit diesen Jesus vor Augen haben, wie er da hängt, wie er gequält wird, wie er leidet für uns, wie die Nägel hier reingetrieben bekommt, damit wir wissen, worum es geht. Jesus sagt, ihr bekommt kein Zeichen, ihr bekommt nur ein einziges Zeichen, das ist das Zeichen, was ich für euch am Kreuz, was ich für euch getan habe. Deswegen schreibt Paulus dann später im 1. Korinther 2, Vers 2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Es ist für uns eine Heavy-Botschaft eigentlich, ja? Dass wir im Grunde genommen gar nichts anderes erwarten müssen, als wie das. Alles andere ist Gnade, dass es uns gut geht, dass wir satt zu essen haben, dass wir nicht leiden müssen, dass wir uns wohlfühlen. Das ist alles Gnade. Was wäre denn, wenn wir jetzt zufälligerweise in Nordkorea aufgewachsen wären? Was wäre denn, wenn wir zufälligerweise jetzt Kinder wären von einer Familie, die unter Repressalien stehen, wo der Vater im Gefängnis sitzt und jeden Moment das Todesurteil hören muss? Ich frage mich oft, wo geht dann diese Theologie des Wohlstands und Gutgehen, das geht alles den Kamin hoch, die hält da nicht mehr. Sondern diese Menschen wissen, diese Menschen haben das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen von Jesus und die klammern sich mit allem daran fest, was sie haben können. Und Jesus setzt dann nochmal nach und spricht im Vers 31, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und wie gesagt, und dann werden diese Männer von Ninive aufgeführt, die auftreten werden im Gericht und sagen werden, hey, wie konntet ihr nur? Und dann musste ich so denken, die Königin des Südens, wisst ihr, wo die herkam? Aus Saba, jetzt wissen wir mehr, ja. Da sind sich die Gelehrten ehrlich gesagt nicht einig. Manche meinen Äthiopien, aber viele Geschichtsschreiber sagen, sie kam aus dem Jemen. Aus dem Jemen. Wir hatten Leute aus dem Jemen da gehabt. Oder Ninive ist in Nordirak. Und Jesus sagt, und da kam mir diese Parallele, ja. Das ist heute die Gemeinde Jesu, die dort unten wächst, trotz Widerstand. Die wächst und vorwärts geht. In diesen heidnischen Städten, wo wir eigentlich nur mal so manchmal so Naserümpfen für übrig haben, für diese Gegenden. Und diese Leute haben oft nicht mehr als dieses Zeichen. Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Vers 29 nochmal, als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen. Okay, jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt, wie gesagt, jetzt kann man mal richtig hier die Zornesschalen hier ausgießen, ja. Aber, hört mal genau hin, wir müssen genau lesen hier. Hier heißt es, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Hier liegt wieder Gnade drin für uns alle. Ich gehöre zu diesem Geschlecht, ich stelle mich mit darunter. Wir haben so viel an Wahrheiten, wir haben das Wort Gottes, das reicht uns aber nicht. Wir brauchen noch dieses und jenes und alles Mögliche, um uns einigermaßen wohlzufühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt irgendeiner einen ab davon. Ja. Aber der Punkt ist der, Jesus sagt hier, kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Da steckt Gnade drin, denn hier drin heißt es, doch ich gebe euch, ich erhalte euch dieses Zeichen. Ich ziehe nicht meine Gnade weg von euch. Ja? Ich ziehe das nicht zurück. Roland, ich ziehe das nicht zurück von dir, obwohl du oft nach so vielen anderen Dingen fragst. Sondern mein Zeichen ist nach wie vor da. Und du kannst zu mir kommen. Ich stehe zu dir. Ich bin für dich da. Ich helfe dir. Ich richte dich auf. Halt fest an mir. Halt fest an meinem Wort. halt fest an meinen Verheißungen. Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das braucht Kühnheit, das braucht Kraft, das braucht Ausdauer. Das braucht vielleicht so einen Geist, wie den Luther hatte, als er vom Wormser Reichstag stand, ja, und die ganzen Mächte gegen sich hat und steht völlig allein da, kurz bevor er vogelfrei erklärt wird. Ja, und er sagt da, ich bin durch die Schrift gebunden, mein Gewissen ist gefangen vom Wort Gottes. Ich kann und werde überhaupt nichts widerrufen. Hier stehe ich kann nicht anders, möge Gott mir helfen. Ob er genau diesen Satz gesagt hat, da sind sich auch die Gelehrten nicht ganz einig. Ja. Hört sich halt gut an, aber ich glaube, er hat sowas gesagt. Ja. Er stand da völlig alleine. Da war nicht eine Riesenkirche hinter ihm. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns wieder ausrichten auf das Eigentliche, auf das Wesentliche. Vor 12 Jahren haben wir diese Gemeinde hier gegründet. Ja? Angefangen, das war wirklich nicht, ich will nicht sagen, nicht sehr attraktiv, das war überhaupt nicht attraktiv. Ja? Wir hatten am Anfang kleine Büroräume, danach waren wir in einer halben Baustelle im ersten Stock. Wer war damals noch im ersten Stock mal gewesen? Oh, doch ein paar, ja. Und das war also es ist primitiv einfach alles, ja. Und vorne hing noch am Eingang das Schild Kinocenter. Und dann haben wir öfter so amerikanische Freunde da gehabt, die haben das dann umbenannt in Cancer Center. Weil dort ist immer der ganze Rauch von dem Restaurant oben hochgezogen, wie so ein Schlot, ja. Und immer wenn du in diesen Räumen drin warst, dann hast du gedacht, du bist ein Kettenraucher, ja. Also Passivraucher wurde man da. Und deswegen haben sie das zum Cancer Center umbenannt. Und da haben wir einfach, was haben wir gemacht? Wir haben einfach Worship gemacht. Der Worship-Leiter, naja, das war ich, ja. Bonanza-Gitarre. Und da haben wir das Wort Gottes gelehrt. Als Phil de Elle hier, unser Phil hier war, Phil de Elefant, ja, ihr erinnert euch, ja. Da sagte er mir, ja, ich wusste erst gar nicht, wer ihr seid. Und dann habe ich mich erinnert, ich war mal 2000, 2001 in so einer komischen, seltsamen Gemeinde. Die waren in so einem dunklen Ding da und da gab es so eine Worship-Zeit und dann hat der Pastor da, ich weiß nicht, ob du das warst, eine Stunde lang irgend aus einem Mosebuch über die Menstruation einer Frau gesprochen. Wie gesagt, wir haben ja durch die ganzen 5 Bücher Mose gelehrt, ja, da kommt also alles dran. Aber Gott hat es gesegnet, ja. Und da kamen echt mittwochs viele Leute, unser Ziel war von Anfang an gewesen, Menschen von außen zu gewinnen. Mittwochs kamen viele junge Leute, vielleicht sind einige von euch noch dabei, die einfach nur, die aus ihren Gemeinden, die haben gesagt, ich will nicht aus meiner Gemeinde raus, aber für mich ist das wie eine Bibelschule. Ich komme mittwochs abends, ich höre das Wort Gottes und ich lasse mich einfach segnen. Und das war gut. Gott hat es gesegnet. Wir haben nichts anderes getan, was in Nehemia 8, Vers 8 steht. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes abschnittweise vor und gaben den Sinn an, sodass sie das Vorgelesene verstehen konnten. Und das ist bis heute auch noch unser Markenzeichen. Ich möchte gern, dass wir das behalten. Nicht gesetzlich werden, ja. Dass wir sagen, oh, wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen, ja. Wir haben vieles verändert. Wir haben auch keine Mittwochs-Bible-Studies mehr. Ja? Wir haben, weil wir auch hier gesehen haben, weil die Leute halt eben sich schwer tun, mittwochsabends in die Gemeinde zu kommen. Deswegen haben wir das in die Hauskreise verlegt. Ich möchte euch als Hauskreise da immer wieder auch Mut machen, dass ihr über diese Texte auch drüber geht und hirnt und betet und euch sonntags Notizen macht und einfach auch hört, was Gott euch da zu sagen hat. Und das ist so, so wichtig. Ein letztes noch. Wir hören immer viel von Visionen und Eindrücken in der muslimischen, in der islamischen Welt. Ja, ihr habt schon vieles gehört, boah, da hat wieder einen Traum gehabt, dass eine Heilung passiert, dass dieses passiert. Und wir sehnen uns danach. Aber passen wir auf, dass wir das Pferd nicht falsch rum aufzäunen. Ja? Sondern der Punkt ist folgender. In Markus 16, Vers 17 heißt es, diese Zeichen aber werden folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden neuen Sprachen reden und sie werden Zeichen und Wunder und alles erleben. Die Kirche im Mittleren Osten hat eine Liebe zum Wort Gottes, sind Männer, Menschen des Gebets, sind voll des Heiligen Geistes, ich zähle euch mal unseren Sixpack auf, ja? Leben in einer innigen Gemeinschaft zusammen, gehen raus und erzählen von Jesus.
Ach so.
Und sie führen natürlich ein geheiligtes Leben, als Vorbild für die anderen. Und aus dieser Frucht heraus passieren diese Dinge. Ich hab letzte Woche, ich war mit Khalil unterwegs gewesen, wir beten für eine Frau, die Schulter war steif, eine alte Frau, und während wir für diese Frau beten, so, Halleluja! Ja, der Arm war geheilt. Und ihr Sohn, der kein Christ war, der sowas von geblättet war, der hat dann gerade das Übergabegebet noch mitgesprochen und hat sein Leben Jesus gegeben. Und ich sage, boah, das will ich auch haben. Aber wisst ihr was? Die Geschichte ist das, sie beherzigen das Fundament und lass uns dahin zurückgehen. Und wir werden erleben, dass diese Dinge folgen werden. Und darin werden wir stehen und daran halten wir fest. Und da möchten wir jetzt noch für beten. Lass uns aufstehen. Herr, du sagst in deinem Wort, im Jeremia 23, Vers 28 steht, ein Prophet, der Träume hat, erzähle Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Und ich möchte dich bitten, dass wir daran festhalten. Herr, dass du uns eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe gibst zu deinem Wort. Herr, wenn du das sagst, glückselig ist nicht die Person, die das Vorrecht hatte, dich stillen zu dürfen. Das war sicherlich ein großes Vorrecht war, aber glückselig ist derjenige, der das Wort Gottes nimmt, es liest und hört und umsetzt. Herr, wie sehr würde sich jede Frau wünschen, die hier unter uns ist, Maria gewesen zu sein dürfen. Maria, die dich gestillt hat, die deine Kindheit miterlebt hat. Und du sagst, Leute, Moment mal, ich muss hier was richtigstellen. Nicht sie kann sich glücklich schätzen, wenn sie gleich sich auch glücklich schätzen kann, sondern ihr habt das Wort. Ihr habt es vor euch. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst als Gemeinde, als Einzelne, einen reichen Schatz hier drin zu finden. Mit dir unterwegs zu sein. Und so gemeinsam auch mit unserer Partnerkirche in Ashrafin, in Amman, gemeinsam vorwärts zu gehen. Im Gebet, in dein Wort und zu hören, wie du Großes tust. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht fertig mit uns bist. Auch wenn du ein Problem damit hast, wenn wir immer nach allem Möglichen uns ausstrecken und nicht mit dem zufrieden sind, was du uns gegeben hast. So sagst du uns doch gleichzeitig, ich lasse euch mein Zeichen. Und Herr, ich bitte dich, dass das mit uns geht, wenn wir jetzt auf Karfreitag und Ostern zugehen, dass wir so richtig das nochmal mitnehmen können, was du für uns getan hast. Und dass wir das immer wie gemalt vor Augen haben, dass wir an dir festhalten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Und wir bitten dich jetzt, dass du kommst, Geist der Wahrheit, dass du kommst und uns neu anrührst und uns beschenkst mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.